Das wohl größte Schiff unter den nicht epischen Schiffen in X-Wing und deren Piloten. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch herzlich willkommen zurück zu X-Wing Who is Who. In den letzten Wochen hatte ich aufgrund privater Umstände einfach wenig Zeit gehabt, überhaupt eine neue Folge aufzunehmen. Wollte dies jetzt aber mit dieser nachholen. Hört mal bitte ganz bis zum Ende durch. Dort werde ich noch so ein, zwei Punkte sagen, wie es eventuell weitergehen könnte. Freue mich natürlich dann auch auf euer Feedback dazu. Ich hatte im Ursprung die Cruise aus dem Pride of Mandalore Paket angekündigt. Die werde ich auch noch nachholen. Aber alleine die Tatsache, dass die Crew-Karten für die Republik zum Beispiel so voller Geschichte stecken, muss ich hier enorm kürzen. Das werde ich natürlich noch ein bisschen tun. Und ihr wisst ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber nun lasst uns mal mit dem neuesten Schiff im X-Wing Miniaturenspiel starten, dem Gauntletjäger. Viel Spaß! Der Gauntletjäger, auch bekannt als Comric Class Fighter, war eine Mischung zwischen Angriffsjäger und Truppentransporter und wurde durch die Mandal Motors speziell für die radikalen Mandalorianer der Death Watch entwickelt und gebaut. Und an dieser Stelle auch der erste kleine Fun Fact. Gauntlet, das war der Name des Comric Class Fighters von Pre Whizzler. Gauntlet selber ist die Übersetzung des Wortes Comric, und zwar aus dem Mandalorianischen ins Basic. So viel also an dieser Stelle. Die Bauform des Comric Class Fighters ähnelte dem von den Mandalorianischen Beschützern verwendeten Fang Fighter. Abhängig davon, welches kanonische Referenzmaterial man verwendet, gab es zwei unterschiedlich große Varianten des Schiffs. Die kleinere Version hatte eine Länge von 52,3 Metern und die größere von 68 Metern. Da aber die kleinere Version die ist, die auch auf der offiziellen Star Wars Seite aufgeführt ist, nehmen wir diese auch als Hauptreferenz und die Version hier hatte dann zusätzlich noch eine Breite von 52,4 Metern und eine Tiefe von 13,23 Metern. Im direkten Vergleich mit dem bisher größten Schiff im Miniaturenspiel, der VCX 100, war die Gauntlet etwa 10 Meter länger und 18 Meter breiter. Ja, was auch die gewählte Größe der in Anführungsstrichen Miniatur doch ganz realistisch macht. Mit ihren Triebwerken konnte die Gauntlet eine maximale Geschwindigkeit von ca. 1000 Stundenkilometern erreichen, was minimal langsamer war wie eine VCX 100. Neben einem Schildgenerator und auch Kurzstreckensensoren hatte die Gauntlet zwei nach vorne gerichtete und zwei nach hinten ausgerichtete Laserkanonen. Die beiden spitz zulaufenden Flügel konnten für die Landung in eine aufrechte Landeposition gebracht werden und während des Fliegens um das Cockpit herum drehen, um auch hier eine höhere Manövrierbarkeit zu gewährleisten. Und auch dieses Drehen, das kennen wir schon vom Fangfighter. Die ersten bekannten Einsätze, die hatte die Gauntlet während der Zeit der Klonkriege, wo sie von der Death Watch, einer mandalorianischen Splittergruppe, verwendet wurde. Später wurde der Schiffstyp auch durch das von Maul angeführte Schattenkollektiv verwendet. In Star Wars Rebels sehen wir in einer Folge eine von Gar Saxon verwendete Gauntlet und in The Mandalorian sehen wir die persönliche Gauntlet von Bo-Katan Kryse. Und wer hätte es gedacht, auch 35 Jahre nach Yavin ist eine Gauntlet Teil der von Lando Calrissian angeführten Streitmacht der Galaxis über den Planeten Exegol in Episode 9. Den ersten Auftritt im Kanon hatte der Gauntlet Fighter in der Serie Star Wars The Clone Wars in der Staffel 2, Episode 12. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Schiffs. Und da es sich hierbei um einen Jäger handelt, der ja in 5 Fraktionen auftaucht, werden wir hier an dieser Stelle nur einen Teil zuerst bearbeiten und in einer weiteren Folge die restlichen Piloten anschauen. Heute starten wir mit den Separatisten und der Republik. Und dann beginnen wir auch mit der Fraktion, die im Who's Who bisher die wenigste Aufmerksamkeit bekommen hat, die Separatisten. Und wir fangen hier an mit dem Anführer der Death Watch, Pre Whizzler. Pre Whizzler war ein mandalorianischer Mann, der auf Mandalore geboren wurde. Er war einer der direkten Nachfahren des großen Tar Whizzler, dem ersten Mandalorianer, der als Kind in den Orden der Jedi aufgenommen und zu einem Jedi-Ritter ausgebildet wurde. Tar Whizzler war es auch, der das einzigartige und legendäre Dunkelschwert gebaut hat. Die Waffe, die als Symbol der Führerschaft des Hauses Whizzler und auch der Herrschaft von Mandalore gilt. Über seine Kindheit und Jugend ist leider nichts bekannt. Jedoch war er der Gouverneur des Planeten Concordia und war in der Öffentlichkeit der mandalorianischen Herzogin Satine Kreese loyal ergeben. Doch mit dem wachsenden Frieden auf Mandalore und dessen Monden wuchs der Frust in Whizzler. Er sehnte sich danach, das kriegerische Erbe seiner Heimatwelt wiederherzustellen, denn die Herzogin Kreese lebte im Glauben, dass Mandalore pazifistisch leben musste, um somit in der Galaxis wieder Anerkennung zu erhalten. Des Weiteren war er auch ein sehr traditionell erzogener Mann, der einen großen Hass auf die Jedi besaß, welche viele Jahre zuvor in der Schlacht von Galidran das Volk der Mandalorianer beinahe ausgelöscht hatten. Immer wieder versuchte Whizzler mit versteckten Operationen Satine vom Thron zu stoßen und mit seinen persönlichen Kommandotruppen Mandalore für sich zu gewinnen. Doch er scheiterte immer wieder. Dies führte am Ende so weit, dass er sich sogar heimlich mit der Konföderation unabhängiger Systeme und deren Anführer Count Dooku verbündete, um seine Ziele zu erreichen. Eines Tages erhielt Kreese Unterstützung durch den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der den geheimen Stützpunkt der Death Watch in den konkordianischen Minenlagern ausmachte. Whizzler gab sich nun offiziell als Anführer der Death Watch zu erkennen und erklärte seine Ziele, um kurz darauf mit dem Jedi-Meister zu kämpfen und zu verlieren, worauf er sich zurückziehen musste. Noch immer wissend, dass er Satine stürzen muss, verbündete er sich mit dem mandalorianischen Senator Tal Merrick, der Satine auf ihrem Weg nach Coruscant ausschalten sollte. Außerdem stellte er eine Armee zusammen, um die Übernahme von Mandalore vorzubereiten. Er schickte einen Attentäter nach Coruscant, um dort Satine zu eliminieren, die sich vor dem Senat gegen eine Belagerung Mandalores durch die Galaktische Republik stellen wollte. Whizzler sah seine Chance, durch eine Belagerung die Bevölkerung Mandalores auf seine Seite zu ziehen. Jedoch entschied sich der Senat gegen diese Belagerung und Whizzlers Plan scheiterte erneut. Er traf sich darauf erneut mit Count Dooku, der ihn hinterging und töten wollte. Whizzler konnte dem entgehen und schwor, dass er Dooku töten würde. In der Zwischenzeit wurde die Death Watch immer kleiner, bis sie nur noch eine kleine Gruppe gesetzloser Terroristen war und keine Armee. Doch der Wille der Macht wollte es, dass der Sohn einer separatistischen Senatorin, für deren Tod er Dooku verantwortlich machte, sich mit Whizzler zusammentat, um Dooku zu ermorden, was aber schief ging. Mit jedem Rückschlag wurde Whizzler wütender und wollte nun unschuldige Zivilisten töten. Jedoch schritt der junge Padawan Ahsoka Tano ein, die als enge Freundin des Senatorenjungens getarnt dies nicht zulassen konnte. Dieser Kampf ging unentschieden aus und Ahsoka musste fliehen. Die Death Watch errichtete eine neue Basis und versuchte erneut Satine zu stürzen und Whizzler traf während einer Mission auf den ehemaligen Sith Lord Maul und dessen Bruder Savage Opress. Whizzlers Lieutenant Bo-Katan wollte beide töten, jedoch sah Whizzler eine Chance für seine Ziele. Maul und Whistler bemerkten ihren gemeinsamen Hass auf den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und planten dessen Tod, nachdem Mandalore erobert war. Gemeinsam gründeten sie das Schattenkollektiv und Maul erklärte, dass er mit dieser Organisation ein kriminelles Imperium aufbauen wollte. Das wollte Whistler jedoch nicht unterstützen. Sein Ziel war Mandalore und er plante nach der Eroberung den Sith Lord zu töten. Das Schattenkollektiv griff Sundari, die Hauptstadt Mandalors, an und die Death Watch konnten als Helden auftreten, da sie die verzweifelte Bevölkerung beschützte. Nachdem es gelungen war, Satine gefangen zu nehmen, ernannte sich Whistler zum Premierminister und nahm den Titel Mandalore an. Seine Sith-Verbündeten ließ er gefangen nehmen, doch sie konnten schnell entkommen und Maul forderte Whistler zum Duell, um zu erfahren, wer der wahre Herrscher Mandalores sein kann. Trotz all seiner kämpferischen Finesse konnte Whistler Maul aber nicht besiegen. Whistler erkannte, dass Maul stärker war als er und nur der Stärkste über Mandalore herrschen sollte. Er schloss die Augen und wurde von Maul durch das Dunkelschwert enthauptet. So viel also zum Anführer der Death Watch. Schauen wir mal auf seine Fähigkeit. Wenn du einen Angriff ausführst und die Initiative des Verteidigers gleich oder größer ist als deine, darfst du 2 Charges ausgeben, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Ja, im Grunde ist diese Fähigkeit ein Zeichen der Mandalorianer. Sie kämpfen gegen die, die besser oder mindestens gleichwertig sind und erzielen hier ihre Vorteile. Denn nur der Stärkste kann über Mandalore herrschen. Und auch als Crew hat Bree Whistler eine Fähigkeit. Während du eine Koordinationsaktion durchführst, kannst du statt einem befreundeten Schiff ein freundliches Crew Remote wählen. Statt einer Aktion bewegt sich dieses Remote nach vorne unter Nutzung der Einserecken und der 2 gerade Ausschablone. Whistler ist nicht nur Kämpfer, sondern auch Anführer und als solcher muss er seine Kämpfer im Kampf auch taktisch neu aufstellen können, um zu gewinnen. Den ersten Auftritt hatte Bree Whistler in der 12. Folge der 2. Staffel Star Wars The Clone Wars – Verschwörung auf Mandalore. Und hier auch noch ein abschließender Fun Fact. Bree Whistler wird im englischen Original von Jon Favreau gesprochen, der für die Serie The Mandalorian verantwortlich ist und auch hier den Mandalorianer Paz Whistler spielt und spricht, also einem direkten Nachfahre von Bree Whistler. Die nächste Pilotin bildet das Bindeglied zwischen den Separatisten, der Galaktischen Republik sowie der Rebellen und der Scum-Fraktion. Es geht um Bo-Katan Kryse. Bo-Katan Kryse war eine weibliche Mandalorianerin, die auf Mandalore im Hause Kryse als jüngere Schwester von Satine geboren wurde. Leider ist über ihre Kindheit und Jugend nichts bekannt. Als sich ihre Schwester aber dazu entschloss, Mandalore in ein pazifistisches Reich umwandeln zu wollen, schloss sich Bo-Katan der mandalorianischen Terrorgruppe Deathwatch an, um mit ihr die kriegerische Vergangenheit von Mandalore weiter aufleben zu lassen und den Planeten und deren Bürger an die ruhmreiche Vergangenheit der Mandalorianer zu erinnern. Innerhalb der Death Watch diente Bo-Katan dem Gouverneur von Concordia, Bree Whistler, und wurde dessen rechte Hand. Und während dieser Zeit gründete Bo-Katan auch die Night Owls, im Deutschen die Nachteulen, die als Eliteeinheit agierte. Im Laufe der Kämpfe um den Thron Mandalores, an denen Bree Whistler nur verdeckt teilnahm, entschloss sich Herzogin Satine, die Death Watch von Mandalore zu verbannen, wohl wissend, dass dies auch ihre eigene Schwester betraf, und somit errichtete Bo-Katan auf dem Planeten Karlak ein vorübergehendes Lager für die Death Watch. Während dieser Zeit lernte Bo-Katan die junge Ahsoka Tano kennen, die getarnt als enge Freundin eines jungen Senatorinnensohnes in das Lager der Death Watch kam. Der Junge namens Bonteri wollte Rache an Count Dooku üben, den er für den Tod seiner Mutter verantwortlich machte. Als sich Ahsoka später als Jedi entpuppte, kam es zu einem Kampf zwischen Bo-Katan und der jungen Jedi, welcher jedoch von Whistler beendet wurde, damit dieser gegen die Jedi kämpfen konnte. Ahsoka konnte fliehen, wurde aber von Bo-Katan verfolgt und erneut zum Kampf gefordert, den die Mandalorianerin verlor. Nach diesem Verlust verließ die Death Watch Karlak, um eine neue Basis auf dem Mond Sunbar zu errichten. Hier entdeckte die Death Watch eine Fluchtkapsel mit zwei verwundeten Sabraks, die sich als Maul und Savage Opress herausstellten. Bo-Katan wollte beide umgehend töten, doch Whistler wollte ihre Geschichte hören und Bo-Katan, Whistler und die anderen Mandalorianer nahmen die beiden in ihrem Comrick-Class Starfighter mit nach Sunbar. Bo-Katan war auch dabei, als Whistler und Maul ihr Bündnis schlossen, da beide neben Dooku einen weiteren gemeinsamen Feind hatten. Obi-Wan Kenobi. Als rechte Hand von Whistler versuchte Bo-Katan ihren Anführer davon zu überzeugen, dass ein erneutes Bündnis mit einem Sith schlecht sei. Doch Maul wirkte Bo-Katan mit der Macht, um sie zum Schweigen zu bringen und um seine Macht zu demonstrieren. Maul und Whistler gründeten also das Schattenkollektiv, während Bo-Katan die Aktivitäten der Death Watch leitete. Später reiste sie zusammen mit ihren Night Owls nach Tatooine, um den Palast des Hutten Jabba anzugreifen, damit dieser sich dem Kollektiv anschloss. Der letzte Schritt war die Übernahme Mandalores und der Sturz von Herzogin Satine. Und Bo-Katan erklärte Whistler erneut ihre Bedenken gegenüber Maul und dem Kollektiv. Doch Whistler versicherte Bo-Katan, dass sie die Sith Lords aus dem Weg räumen würden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatten. Dies führte zu einem Kampf zwischen Maul und Whistler, bei dem Whistler getötet wurde und Maul den Thron Mandalores, die Death Watch und das Dunkelschwert an sich nahm. Bo-Katan aber weigerte sich, eine Herrschaft durch jemanden zu akzeptieren, der kein Mandalorianer war, und musste sich zusammen mit denen ihr treu ergebenen Truppen zurückziehen. Wissend, dass sie alleine keine Chance gegen das Kollektiv von Maul hatte, versuchte sie ihre Schwester aus dem mandalorianischen Gefängnis zu befreien und hatte hierbei Hilfe von ihrem Neffen Corki. Doch die Flucht schlug fehl. Als später der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi auftauchte, um Satine zu befreien, schlug auch diese Befreiung fehl und Satine wurde als Bestrafung für Obi-Wan von Maul hingerichtet. Bo-Katan und ihre Gefährten konnten den Jedi befreien, als dieser ins Gefängnis gebracht werden sollte, und Bo forderte Obi-Wan auf, die Jedi und den Senat über die Lage auf Mandalore zu informieren, auch wenn dies bedeuten würde, dass die Galaktische Republik eine Invasion auf Mandalore durchführen würde. Zuletzt gab sie sich auch als Satines Schwester zu erkennen, und Obi-Wan entschuldigte sich für ihren Verlust. Nachdem die Republik nicht reagierte, begannen Bo-Katan und ihre Night Owls alle Bewegungen von Maul zu überwachen und über Monate hinweg Daten über ihn zu sammeln. Während einer dieser Missionen traf Bo erneut auf Ahsoka Tano, der sie nach Coruscant folgte und sie dort um Hilfe bat, denn sie hatten einen gemeinsamen Feind. Ahsoka half dabei, ihren ehemaligen Meister Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi zu kontaktieren und erneut um Hilfe durch die Republik zu bitten. Und trotz aller Zweifel und anderer Probleme wurde das Hilfsgesuch nun erhört und eine Division der großen Armee der Republik, angeführt von Ahsoka Tano und Commander Rex, halfen bei der Rückeroberung Mandalores. Später kam es zu einem letzten Zusammentreffen von Bo-Katan und Maul, der sie aber mit Hilfe der Macht aus dem Kampf nahm. Ahsoka kämpfte und konnte Maul besiegen. Maul wurde in einem mandalorianischen Sarkophag, einem Relikt zur Eindämmung von Machtnutzern, an die Republik übergeben und Bo-Katan verabschiedete sich von Ahsoka Tano. Bo-Katan wurde auch zur neuen Regentin von Mandalore ernannt. Jedoch stellten sich mit der Ausrufung der Order 66 die auf Mandalore verbliebenen Klonsoldaten gegen die Mandalorianer. Und als Bo-Katan sich weigerte, dem Imperium zu folgen, wurde sie von Clan Saxon verraten, welcher dem Imperium Loyalität und Gehorsam schwor. Gar Saxon wurde zum imperialen Vizekönig und Gouverneur auf Mandalore ernannt. Erst 20 Jahre später traten Bo-Katan und ihre Night Owls wieder in Erscheinung, als sich der Clan Ren gegen Clan Saxon und somit gegen das Imperium stellte. Gemeinsam kämpften sie gegen die Saxons und deren Geheimwaffe, die Herzogin. Dies war eine durch Sabine Wren erdachte Waffe, die gegen das Beskar der Mandalorianer verwendet werden konnte, um die Träger von Beskar-Rüstungen in Asche zu verwandeln. Mithilfe der Rebellengruppe um Sabine Wren und dem Mandalorianer Fenn Rau schafften sie es, sowohl die Herzogin als auch die Saxons auszuschalten. Sabine wollte Saxon töten, wurde jedoch von Bo-Katan aufgehalten. Dies war einer der Gründe, warum Bo-Katan später von Sabine das Dunkelschwert erhielt und somit zur Anführerin von Mandalore wurde. Und die Nacht der tausend Tränen, auch bekannt als die große Säuberung, beendete Bo-Katans Führung, denn Mandalore wurde damals beinahe vollends durch das Imperium zerstört und durch einen noch nicht genauer beschriebenen Vorfall geriet das Dunkelschwert in die Hände des imperialen Moffs Gideon. Während der Zeit der Neuen Republik versuchte Bo-Katan, die verteilten überlebenden Mandalorianer zu versammeln, um Mandalore zurückzuerobern. Hierbei traf sie auf den mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin und dessen Findelkind. Gemeinsam konnten sie einen imperialen Kreuzer der Gozanti-Klasse kapern und Bo-Katan sagte Din, wo er die Jedi Ahsoka Tano finden kann. Später war es dann Din Djarin, der Bo-Katan aufsuchte, um Moff Gideon zu finden und ihm das Kind wieder abzunehmen. Bo-Katan beschloss, ihm zu helfen, aber nur, wenn sie Gideon selber besiegen durfte. Doch es kam anders und Din Djarin besiegte Gideon im Kampf und erhielt das Dunkelschwert. Bo-Katan konnte dieses nicht mehr annehmen, da sie annahm, dass die Legende um das Schwert und wie man es erhalten muss, wahr war. Wie Bo-Katans Geschichte weitergeht, werden wir sicherlich in The Mandalorian Staffel 3 oder auch in der Serie Ahsoka erfahren. Ihren ersten Auftritt im Star Wars Kanon hatte Bo-Katan in der 14. Episode der 4. Staffel Star Wars The Clone Wars. Hier wurde sie von Katee Sackhoff im englischen Original gesprochen. Bei dieser Frau handelt es sich um die Schauspielerin, die auch in The Mandalorian Bo-Katan persönlich spielt. Und auch hier noch ein kleiner Fun Fact. Dave Filonis Frau Anne hatte eine Katze, die sie Boogie nannte. Dave nannte die Katze Boogie Cat Anne und leitete somit den Namen Bo-Cat Anne ab, also Bo-Katan im Englischen Bo-Katan. Schauen wir jetzt auch noch auf Bos Fähigkeiten, hier in dem Fall jetzt erstmal als Separatistenpilotin, die heißt wie folgt. Bevor ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert wird, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, darf jenes Schiff einen Anstrengungsmarker erhalten, um einen roten Nicht-Stress-Marker oder orangenen Marker zu entfernen. Gucken wir gleich auch auf die republikanische Seite. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Erschöpfungsmarker erhalten, um ein Objekt in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 zu wählen. Falls du das tust, darf ein anderes befreundetes Schiff eine Lock-Action durchführen, um jenes Ziel zu erfassen. Bo-Katan ist also primär eine Supporterin. Einen wirklichen Bezug auf ihre Charakteristik hat keine der beiden genannten Fähigkeiten, jedoch merkt man, dass sie sich nur selten selber helfen will und vielmehr für ihre Freunde und Verbündete kämpft, im Idealfall also für Mandalore. Und um nun das Ganze auch noch rund zu machen und die Verbindung von Bo-Katan zu den Rebellen und auch der Scum-Fraktion zu finden, schauen wir auch natürlich nochmal auf die beiden Bo-Katan-Crew-Karten. Für die Republik und die Separatisten hat sie hier folgende Fähigkeit. Während du einen Angriff durchführst und wenn du in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger bist, darfst du einen Angriffswürfel neu werfen. Für Rebellen und Scum gibt es eine andere Fähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und wenn der Verteidiger zerstört wurde, kann jedes befreundete Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen roten oder orangenen Marker entfernen. Ja, beide Fähigkeiten haben mit dem Angriff zu tun und zeigen die Entschlossenheit, die Bo-Katan als Unterstützung für ihren Piloten mitbringt. Ja, und jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge. Auf die nächste Folge möchte ich euch jetzt nicht mehr so lange warten lassen wie jetzt auf diese, aber trotz der neuen Ankündigung als auch der aktuellen Releases wird es bald zu einem, ja, zu einer Art Ende kommen für die Folgen, wie wir sie hier kennen. Und aus dem Grund habe ich mir Folgendes überlegt. Wie wäre es, wenn wir aus X-Wing Who is Who Star Wars Who is Who machen? Der Fokus bleibt natürlich erst einmal auf dem X-Wing Miniaturenspiel, aber somit könnte man halt auch mal Großkampfschiffe, wie zum Beispiel aus Armada, genauer betrachten oder vielleicht auch mal Personen, die es in X-Wing noch nicht gibt, aber in anderen Formaten, wie zum Beispiel den Großadmiral Thrawn. Wir könnten aber auch noch weitergehen und zum Beispiel Personen aus den Legends von Star Wars anschauen, wie die in 1.0 noch vorhandene Mara Jade. Ist natürlich die Frage, was denkt ihr über diese Idee? Teilt mir das gerne mit, per E-Mail, per WhatsApp, per Social Media Plattform. Gebt mir so ein kleines Stimmungsbild. Ja, ist immer eine schwierige Frage, würde mich dennoch sehr freuen, wenn ihr mir hier ein Feedback gebt. Alle Infos findet ihr in den Shownotes, also wo ihr mich findet, wie ihr mich findet. Ansonsten natürlich auch SAG und Games on Tables dort auf den Discords, also immer möglich, mich anzutickern. Und hört auch gerne in die letzte Folge Raccoon Radio rein. Hier unterhalten sich René und ich über unsere Erfahrung mit X-Wing 2.5 und es gibt auch eine Razor Crest zu gewinnen. Also gerne mal reinhorchen und ansonsten wünsche ich euch nun einen schönen Ostersonntag, einen guten Start in die kommende Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis ganz bald. Und ciao.